Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Herr Gott, Heiliger Geist, von Anfang an hast du gesprochen. Du sprichst auch heute. Wir danken dir dafür, dass du uns die Ohren öffnest. Amen. Liebe Gemeinde, Weihnachten geht weiter. Wie schön, dass der Baum und die Krippe noch vorhanden sind. Ich hoffe, noch ein paar Tage. Aber gestern hat es ja nun schon genug Süßigkeiten und Fettes gegeben. Heute lohnt es sich erneut, im geistlichen Sinne die Verdauung noch einmal anzuregen, hinzuhören auf den sprechenden Gott. Wer die Epistel vorhin andächtig gehört hat, der hat gemerkt, Gott hat schon immer gesprochen, geredet und hatte auch seine Sprachwerkzeuge dafür eingesetzt. Um das geht's also heute. Die Sprache des Sohnes hat sich der Vater ausgesucht. Anhand seiner Mutter. Aramäisch, so wie wir wissen. Das Baby konnte das noch nicht in dem Zustand sprechen. Aber seine Mutter und die Hirten und den suppenkochenden Josef lallt dieser Christ, Kind, dieser Christus, Knabe, etwas zu, was die verstehen. Das Besondere, das so eigenartige, einzigartige, das hat dieses Lallen göttliches Format. Ihr Lieben, genau das macht Weihnachten für uns heute aus. Dass die vielen Zeitgenossen vielleicht was anderes machen. In anderen Ländern wird schon wieder Geschäfte werden geöffnet, irgendwo, wo es keinen zweiten Feiertag gibt. Aber bei uns sind wir dabei, die Sprache Gottes noch einmal zu entschlüsseln, zu entziffern und zuzuhören, wie er spricht. Seine Worte, auch die des kleinen Christkindes, sind keine Hülsen und kein Gekreisch, sondern sie zielen manchmal sehr still, aber gezielt auf unser Leben. Damit es lebenswert wird in seinen und in unseren Augen und Ohren. Dieses Wort Gottes besteht dann nicht immer nur aus lauter langen Predigten, aber auch. Zuerst sind es die Predigten Jesu, 30 Jahre, nachdem er nun schon fleißig seine Muttersprache gelernt hatte. Galiläa, die verstanden das, die Leute dort im Abseits. Und von den Evangelisten sind dann diese Reden und Predigten Jesu wiedergegeben, und zwar ziemlich zuverlässig, auch auf unsere Generationen übertragen. Wer den wissenschaftlichen Apparat des griechischen Neuen Testamentes irgendwo mal aufschlagen kann, vielleicht in irgendeinem leerstehenden Fahrbüro, der wird entdecken, dass von Mal zu Mal jeder neuen Ausgabe immer wieder kleine alte Schriften gefunden werden, aus denen man ersehen kann, wie präzise die damaligen das uns überliefert haben. Und das gilt genauso schon für die alte Schrift, also für die alte Bibel des Judentums, das unsere christlichen Vorfahren durchaus in der ersten Zeit als ihre Bibel genauso angesehen haben. Mit der Wende der Zeiten, also mit der Geburt Jesu Christi und seiner Sprache, vertieft also Gott sein eigenes Reden aus dem festen Hebräischen ins apostolische Griechisch. Und von da aus in das so weltgewandte römische Latein bis hin zu unseren germanischen Sprachformen und in alle anderen Richtungen bis ins Koptische oder ich weiß nicht, was jenseits im Orient alles noch für Sprachen sind, die alle früh gewachsen sind mit dem Evangelium. Das ist also unsere wundersame gemeinsame Geschichte. Das hatte angefangen in der Prophetie: Tröstet mein Volk, Jesaja 40. Und die Fragen waren ja, welche Götter können denn trösten? Ich kenne keinen anderen Gott, der über Leben und Tod so verfügt, dass das tröstet, wenn er solche Sätze ausspricht, wie im nächsten Jahr die Jahreslosung. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ein wunderbarer Satz. Und nun lasst uns den schon mal zwischenzeitlich, noch ist nicht der 1. Januar, auf der Zunge zergehen. Auch das ein Prophetenwort. Ich will euch trösten, sagt der Allmächtige, wie einen seine Mutter tröstet. Da schwingt nämlich Weihnachten mit. Der höchste Gott und die frische kleine Mutter Maria. Was wird das Jesuskind getröstet werden? Natürlich zig Male auf der Flucht und dergleichen. Oder vielleicht in seinem frühen Zimmermannsausbildungsstadium, wo er sich vielleicht mit dem Hammer ein paar Mal auf den Finger geklopft hat. Tröstet Gott, dann tröstet auch die Mutter. Und übersetze ich das mal in unsere Fachsprache, damit es jeder auch nochmal versteht. Der Allmächtige tröstet. Wie wenn Vater und Mutter gemeinsam trösten. Und unsere Väter und Mütter, die hier versammelt sind, die wissen, was ich meine. Also, sie trösten auch mit Worten, die sie selbst schon getröstet haben. Für uns alle als Christen deutlich zu erleben. Der Gott Israels ist also der Trost selber. Und so haben die Schreiber alle Akribie und peinlichste Genauigkeit angewendet, um die Tora, also die alte Bibel, immer sauberst und fehlerfrei abzuschreiben. Und ihr Lieben, das kann uns heute noch imponieren. Dieser Messias-Gott hatte also gesprochen, gleich von Anfang an. Und kräftig genug war sein Wort. Dass Himmel und Erde von ihm dahingestellt wurden und in Gang gesetzt. Es läuft ja alles noch. Es ist ganz erstaunlich. Da können noch so viele Klimakonferenzen kommen. Und was haben wir es gut, hier in Deutschland einen zweiten Feiertag zum Hinhören noch einmal zu haben. Die alten Propheten nun haben uns das durchsagen lassen, dass es dann die neuen Propheten, und das sind dann die Apostel und all die Lehrer der Kirche, weitergesagt haben. Sie haben uns hingewiesen auf den einzigartigen Gott. Und wir staunen zunächst über sein einzigartiges Geblüt. Gott von Gott, Licht vom Licht, haben wir vorhin bekannt. Das ist die erste Art dieses Krippengottes. Gott von Gott. Ja, von wem hat er denn das? Fragen die verwunderten Tanten, wenn sie ihren kleinen Neffen das erste Mal in Augenschein nehmen. Ganz der Vater. Ja, aber eben, von der Mutter hat er ja nur auch was. Das äußere Leben. Und damit alle Anlagen, die Maria vererben konnte, als fromme Jüdin. Also er hat es vom Vater, er hat es von der Mutter. Das nenne ich göttliches Geblüt. Vater und Sohn, schon eine enorme Einheit in sich selber. Vor Anbeginn dessen, was wir Welt nennen. Ja, sie bestimmen den Erdkreis. Und sie entdecken aus höchster Höhe, da hat man den besten Überblick, dass Gottes Ferne in Gottes Nähe zu verwandeln sind. Denn sonst verschwimmt der Mensch in irgendeinem Nichts. Kann er sich zwar aussuchen, aber er hat nichts davon. Gott wandelt das in Gottes Nähe und es wird Schuld gestrichen. Und Schuld heißt ja nichts anderes als die Ferne. Ich wollte weg sein, weit weg. Ich bin dann mal weg. Was hat denn der gefunden? Der Film vergeudet nur 2 Stunden Zeit. Aber wir erleben den Abglanz seiner Herrlichkeit. Denn dem Kinde wurde das verliehen. Und in gewissem Maße uns auch als dessen Anhänger. Abglanz seiner Herrlichkeit, was mag das heißen? Die Weihnachtslieder, die wir singen, können schon eine ganze Menge dieser Helligkeit, dieser Klarheit uns in die Sinne bringen. Und das tut gut. Das Krippenkind spricht eben doch noch als Säugling, aber schon Weltgeschichte. Und über alle Reiche dieser Welt soll es herrschen. Das tut doch der Christenheit gut, uns heute Vormittag hier, dass wir darin Geborgenheit finden. Das gehört zu seiner Herrlichkeit, zu seiner ja, genialen Herrschaft, dass er Leute wie uns auf seine Seite gebracht hat. Ja, und dann ist diese Einheit von Vater und Sohn, von diesen Anhängern, die hier heute versammelt sind, ausgemacht worden. Sie haben das erkannt. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist. Das spricht der Petrus einmal aus. Und Johannes heute im Evangelium hatte es in der großen Begrifflichkeit, ein schönes, ein ganz normales Wort, was wir alle kennen, ausgedrückt: Gottes Liebe. Und wer da in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Da ist noch einmal so klein und schlicht und einfach und so weltbewegend zusammengefasst, wo wir hingehören. Mir schmeckt dieser Satz gleich nach etwas Ewigkeit. Denn Liebe stirbt noch nicht mal am letzten, sondern sie bleibt, sagt Paulus. Sie bleibt. Ja, Ewigkeit und dagegen unsere vergänglichen Festtage. Und da sollte dieser erhabene Gott nicht seine kleinen Gestirne irgendwie doch so lenken, dass wir darin leben dürfen? Was ist denn aller Verstand und alle Wissenschaftsgläubigkeit gegen einen Gott, der uns sozusagen seine Herrschaft ans Herz legt? Urknall oder wie immer man sonst Bing Bang nennt, das ist doch ganz egal. Mir sagte ein 12-Jähriger, wird nächstes Jahr konfirmiert, über das Thema Schöpfung: Lieber ist mir, es spricht mich einer mit liebevollem Machtwort an, als dass es nur knallt. Ja, das sind Gedankengebäude, die die Kulturen sich zurechtgelegt haben. Aber nun zündet ja unser Gott uns ein anderes Licht an im Herzen. Es sind Gefühle und Gedanken und Verbindungen vor allem, Verbindungen des Vertrauens, die er in uns in Gang setzt, gegenüber uns sonst so normalen Skeptikern. Der Krippengott bringt es fertig, alle Langeweile, alle Skepsis, allen Zweifel wegzuschütten auf den Müllhaufen menschlichen Versagens und Zerstörens. Und so nähert er sich oft genug, und ein Glück können wir nur sagen, mit sanften Worten. Und wir hören sie sehr genau. Und unsere Seele wird davon ergriffen. Tja, wie geht das, die Sprache Gottes an uns ranzulassen? Du glaubst noch gar nicht, aber er trägt dich schon. Du zweifelst noch an seiner Macht, weil gerade irgendwo das Verderben eingesetzt hat. Und er ist schon unterwegs zu dir, auf die Erde, auf die Gefallene, auf die angeknackste Welt mit ihrem Leben und ihrem so blühenden Image. Sein Machtwort stellt sich genau neben dich. Da ist kein Millimeter dazwischen. Und stiftet dir die Gemeinschaft, die du brauchst zum Leben. Auch wenn du sonst ganz alleine bist. Er vollbringt die Reinigung von deiner Sünde, heilt deine Gebrechen, erlöst dein Leben vom Verderben. So steht es im Hebräerbrief. Du glaubst das noch nicht? Kaum vielleicht? Zögerst, ihm die Ehre zu geben? Frage: Brauchst du noch einen Beweis? Dann nimm vielleicht zur Freude heute einen wortspielerischen. Er ist von Menschlichem geblüht. Was Maria versteht und hinnimmt und zur Welt bringt, das geht in dir ganz genauso. Da ist kein Unterschied zwischen ihr und uns. So einzigartig diese Frau ist, aber ihre Eingebundenheit in Gottes Gemeinschaft ist nichts anderes als bei uns. Kontrollierbar ist dieser kleine Wortbeweis millionenfach an der Krippe. Ich habe noch keine Krippe gesehen, wo Maria nicht dabei wäre. Die gehört dahin. Und da gehören wir genauso hin, an diese Krippe. Sie ist die Begnadete, die den Heiland gebar. In ihr steckt Davids Blut. Auch er war nicht nur König, sondern auch Sünder. Aber schließlich eben begnadet und begnadigt. Ganz wichtig, was der alte Prophet Nathan ihm dann noch zusteckt. Du sollst überleben. Also ist es ein sehr menschliches Geblüt, was Jesus in sich trägt und uns heute erneut vorführt und anbietet. Mit seiner Geburt, seinem Tod und seiner Auferstehung verleiht ihm der Vater einen Lebenslauf, der dir zugute kommt. Du bist ihm gleichgestaltet. So zieht der Allmächtige für dich eine Lebenslinie von der Krippe über das Kreuz hin zum Altar und von Mal zu Mal immer wieder zum Mal. Hier empfängst du nachher das göttliche und das menschliche Geblüt Jesu. Den ganzen weltenbeherrschenden Gott und den weltweiten Leib und das Blut Jesu Christi. In einer Hostie und aus dem Kelch. Ja, Jesus bleibt also nicht nur ein netter, lieblicher, jüdischer Säugling aus Davids Stamm, sondern er wird dein Gott. Besser zu erkennen für dich als alle Engel, die man nicht sieht. Die Engel sprechen 1000 Sprachen, Jesus nur Aramäisch. Aber hat dieser Gott es denn nötig, nur so zu leben oder so zu handeln, wie wir das wollen? Kann er nicht auf seine Weise reden, handeln, retten und uns in seine Gemeinschaft ziehen? In jedem Falle, ihr Lieben, gilt es, mit einem Wort findet auch Christus mit dir zum richtigen Ziel, seine ewige Liebe. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der lenke und bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.